Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, 2010, das Jahr der Stille. Haben Sie es schon bemerkt? Ich jedenfalls nicht. Früher haben die Menschen sich vom Lärm aus der Ruhe bringen lassen. Heute lassen sich die Menschen viel mehr von der Stille aus der Ruhe bringen. Und darum versuchen wir, die Stille zu vermeiden, weil in der Stille, da steigt so manches in einem hoch, wo man vielleicht gar nicht dran erinnert werden möchte. Und so sind wir Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute von irgendwelchen Tönen umgeben. Das fängt an mit dem iPod im Ohr, das Radio im Auto, das Radio im Haus, in jedem Zimmer fast ein Fernseher, im Schlafzimmer auch, war ja eigentlich sonst ein Ort zum Ruhen, aber mittlerweile auch nicht mehr da. Also überall Geräusche, Musik, Stimmen, die uns ja die Ruhe rauben, die uns gar nicht zur Ruhe kommen lassen. Und das mag uns ja manches Mal ganz recht sein. Auch beim Einkaufen werden wir berieselt und selbst beim Telefon, wenn Sie mal einen Augenblick warten sollen, dudelt Ihnen irgendeine Musik ins Ohr. 2010, das Jahr der Stille in einer ziemlich lauten Welt. Anscheinend wollten da kluge Menschen einen Kontrapunkt setzen, damit wir nicht so ausgeliefert sind an diese Dinge, die uns Tag für Tag berieseln. Und so möchte ich Ihnen heute Morgen ein Geschenk machen. Ich schenke Ihnen eine Minute Stille ab jetzt. Liebe Gemeinde, die Minute ist um. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Ich habe immer so gedacht, was denkt wohl die Gemeinde? Ich weiß auch nicht, was Ihnen in der Stille jetzt durch den Kopf gegangen ist. Denn die Erfahrung lehrt ja, in der Stille holt ein alles Mögliche ein. Ob Sie ans Mittagessen gedacht haben oder an irgendwas, was Sie heute noch erwartet oder was in der vergangenen Woche war. Sobald äußerlich die Stille ist, fängt es ja vielleicht innerlich an zu rumoren. Und das ganze persönliche Chaos hat auf einmal Chance, hochzukommen. Und darum ist die Erfahrung, Stille kann auch sehr bedrückend sein, nicht nur schön. Und dabei wäre doch so eine Minute Stille in einer Kirche, hier in so einem Gottesdienst, die Gelegenheit, Kontakt mit Gott aufzunehmen. So eine Minute Stille als Einladung, die Begegnung mit Gott zu suchen. Eigentlich ist eine Minute für ein Gebet eine ganz gute Zeit. Oder eine Minute, um sich Zeit zu nehmen, über die Lesung nachzudenken. Oder über den Wochenspruch, der vor Ihnen auf dem Sonntagszettel abgedruckt ist. Die Gelegenheit wäre da, doch was passiert? Die Gedanken fangen an zu rotieren. Was denkt die Gemeinde jetzt? Was denkt der sich dabei? Wie auch immer. Und so ist die Stille ausgefüllt mit vielen Gedanken, die oft gar nichts mit Gott zu tun haben. In der Stille Gott begegnen ist unser Thema heute Morgen. Denn nur wo eine persönliche Begegnung mit Gott geschieht, da wird ein Mensch geistlich wachsen. Da, wo es diese persönliche Begegnung mit Gott nicht gibt, da passiert auch nichts im Glauben, da kehrt so ein geistliches Gleichgültigkeitsgefühl ein. Darum ist die Stille so wichtig, als Gelegenheit, Gott zu begegnen, damit der Glaube durchatmen kann und Kraft bekommt und das geistliche Leben wächst. Drei Schritte sind es, die uns in der Stille zur Begegnung mit Gott helfen wollen. Dass Gott vertrauen, dass Gott fragen und dass auf Gottes Antwort warten. Und diesen Dreischritt von Vertrauen, Fragen und Warten, den finden wir beim Propheten Habakuk. Das Buch hat nur 3 Kapitel. Im 1. Kapitel nennt er die Fragen, im 2. wartet er auf Antwort und im 3. gibt es die Antwort. Diesen Dreischritt erlebt Habakuk ganz direkt. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Verse daraus vorlesen. Doch zunächst fangen wir mit dem Vertrauen an. Ich glaube, ohne Gott vertrauen wird sich niemand darauf einlassen, in der Stille Gott zu suchen. Ohne Vertrauen gibt es gar nicht das Verlangen danach, Gott eine Frage im Gebet zu stellen. Ohne Vertrauen ist gar keine Erwartung da, dass Gott mir antworten könnte. Ohne dieses Grundvertrauen in Gott kann der Glaube nicht existieren. Ohne das gibt es keinen Glauben und ohne Glauben keine Begegnung mit Gott. Und so möchte ich Ihnen einen Vers, den Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, als Leitsatz für das Vertrauen lesen. Aus Matthäus 6, Vers 31 und 32, da sagt Jesus: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Das ist Vertrauen. Dieses Vertrauen rechnet damit, dass Gott sich um die Details meines Lebens kümmert. Wir sind ja groß darin, Gott die großen Linien anzuvertrauen, aber die Details, die regeln wir doch bitte selbst. Und hier hören wir, Gott kümmert sich um die Details. Er kümmert sich, dass ich was anzuziehen habe. Er kümmert sich, dass ich Essen und Trinken habe. Er kümmert sich, dass ich gesundes Essen und gesundes zu trinken habe. Er kümmert sich um die Medizin. Er kümmert sich darum, dass es mir gut geht. Gott ist an jedem kleinen Detail meines Lebens interessiert. Und manchmal denke ich, Gott macht sich noch viel mehr Gedanken über mein Leben, als ich mir über mein eigenes Leben mache. So ist Gott. Er kümmert sich um die Details. Essen, trinken, anziehen. Und wer diese Erfahrung macht, Gott kümmert sich um die kleinste Kleinigkeit in meinem Leben, dessen Herz wird überfließen vom Vertrauen. Gott, der wird Gott fragen, der wird Gott begegnen, Gott suchen, damit er mitbekommt, wo die Details des eigenen Lebens von Gott geregelt und zur Entfaltung kommen können. Gott kümmert sich um die Details. Das ist eine Erfahrung, die Jesus uns nahe bringt. Und wir Christen haben da oft eine Sperre im Kopf. Wir kommen Gott mit den riesengroßen Sachen, die Probleme der Welt, die bringen wir ihm im Gebet. Aber das eigene Leben, die eigenen Probleme, die eigenen Schwierigkeiten, die behalten wir lieber für uns. Vielleicht sagen wir, das ist gar nicht wert, dass ich Gott davon rede. Der hat doch viel mehr damit zu tun, die Kriege auf der Welt zu bändigen. Wie sollte er sich da um mein Leben auch noch kümmern, um meine Sorgen, um meine Schwierigkeiten? Gott kümmert sich um die Details. Und er macht sich da mehr Gedanken über mich, als ich mich vielleicht auch über Gott Gedanken mache. Oder ich mir über Gott Gedanken mache. Und da teilt Gott das Schicksal, glaube ich, vieler Eltern. Oft ist es ja auch so, dass Eltern sich viel mehr Gedanken über ihre Kinder machen und das Leben ihrer Kinder und wie das mit den Kindern in der Schule und so weitergeht, als die Kinder selbst. Die sind da oft sehr unbefangen und gedankenlos und Eltern zergrübeln sich den Kopf, wie kann das wohl weitergehen mit unserem Jungen, mit unserem Mädchen. Und genauso ist Gott. Er macht sich Gedanken über mich, über mein Leben und darum kann ich ihm vertrauen. Mein Leben ist bei ihm in guten Händen. Weil Gott mich kennt, darum vertraue ich ihm. Und darum werde ich ihn fragen, wenn mich was bewegt. Wie ein Kind seine Eltern fragt, Mama, Papa, wie das, warum das und so weiter. So werde ich Gott fragen und zwar sehr präzise Fragen stellen. Auch das machen ja viele Christen falsch. Da sind die Gebete so pauschal. Da werden die Gebete wie so ein Schuss ins Blaue abgefeuert. Vielleicht trifft man was, vielleicht auch nicht. Nach dem Motto, Gott, ich rede mal mit dir, hab gerade nichts anderes vor. Gott, was denkst du über dieses oder über jenes? Was soll ich machen, was soll ich nicht machen? Manchmal beten Christen auch um fromme Dinge, zum Beispiel um Erweckung. Aber damit ist dann schon Schluss. Man könnte ja bei dem wichtigen Gebet um Erweckung auch noch viel konkreter werden, als dass man nur das Wort in den Mund nimmt. Da könnte man ja überlegen, was hindert Erweckung, was fördert Erweckung, welche Menschen sollen erweckt werden, vielleicht soll ich selber erweckt werden. All solche Dinge könnte ich Gott im Gebet sagen. Und das ist viel präziser, als wenn ich sage, Gott schenke Erweckung. Das stimmt. Aber die Details dürfen wir Gott auch erbitten und ihm sagen. Oder manchmal bete ich ja selber so, Herr, du weißt schon. Ja, Gott weiß bestimmt, aber damit weiß er ja noch nicht, was ich will. Also ich darf es Gott viel präziser sagen, was ich meine, was er wissen sollte, dass ich ihm das sage. Auch wenn ich meine, er kennt ja alles, aber ich darf es ihm sagen im Gebet. Und je präziser ich Gott im Gebet meine Anliegen sage, desto konkreter wird die Antwort ausfallen. Das heißt, auf ein pauschales Gebet kriege ich eine pauschale Antwort. Und dann bin ich vielleicht genauso schlau wie vorher. Aber auf ein konkretes Gebet, wenn eine konkrete Antwort kommt, dann blüht der Glaube auf. Weil ich merke, da hat Gott seine Hand im Spiel gehabt, einer ganz speziellen Situation in meinem Leben. Und darum wird das Neue Testament nicht müde, immer wieder aufzufordern. Fragt Gott, sucht ihn, klopft bei ihm an. Und je genauer wir die Fragen Gott vortragen, umso konkreter wird seine Antwort ausfallen. Gott wird schon die passende Antwort finden. Ich traue ihm das zu. Liebe Gemeinde, das sollten wir lernen. Im Gebet konkrete Fragen, konkrete Anliegen, konkrete Bitten Gott vorzutragen. Bei Schwierigkeiten Gott Ross und Reiter zu nennen und nicht pauschal zu bleiben. Und dann dürfen wir gespannt sein, was passiert. Im Jakobusbrief steht eine Einladung dazu, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt. Also es gibt keine dummen Fragen, sagen Lehrer ja gerne. Auch bei Gott gibt es keine dummen Bitten. Er schilt nicht, wenn ich komme. Lieber Gott, ich weiß nicht weiter, wie das mit, welches Auto ich kaufen soll oder was als nächstes ansteht, dann darf ich ihm das im Gebet sagen und kann gespannt sein, was dabei rauskommt. Frag, such, klopf an. Und wenn das raus ist, dann beginnt die Zeit zu warten, auf Antwort zu warten. Und das ist schrecklich, oder? Warten, warten, warten. Habakuk stellt Gott seine Fragen. Eine davon möchte ich nennen. Er sagt, Gott, du bist rein und willst das Böse nicht sehen. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Eine Frage, die Habakuk Gott vorträgt. Und danach geht Habakuk weg, zieht sich zurück. Er setzt sich auf einen Wachturm. Da sitzt er oben auf dem Turm und wartet auf Gottes Antwort. Und er sagte, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und dann Vers 2. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Da sitzt Habakuk auf seinem Turm und wartet auf Gottes Antwort. Und er bekommt eine Antwort. Und die Antwort soll er aufschreiben, damit er es nicht vergisst und damit andere Menschen auch mitbekommen, was Gott dem Habakuk gesagt hat. Ich habe mir das vorgestellt wie bei einer Demo. Wenn so Umweltaktivisten einen Schornstein oder einen Kühlturm besetzen, dann rollen die so ihre Transparente aus, wo ihre Botschaft draufsteht. Und so ähnlich habe ich gedacht, macht Habakuk das. Er sitzt auf seinem Turm, bekommt Antwort von Gott, schreibt es auf, hängt es über die Brüstung und die Leute unten im Ort können lesen, was dem Habakuk da oben auf dem Turm von Gott eingegeben worden ist. Habakuk bekommt Antwort. Er hält sie fest, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Gott hört Gebet. Das sagen wir und das glaube ich auch. Aber wenn Gott Gebet erhört, heißt es nicht, dass sofort auch das passiert, was ich erbeten habe und das, was bei Gott angekommen ist. Das ist ja verrückt. Habakuk bekommt die Antwort und er muss dann noch weiter warten, bis die Zeit kommt, die Gott bestimmt hat, wo das geschieht, was Gott angekündigt hat. Und so gibt Habakuk einen Rat, bevor er dann im dritten Kapitel Gott lobt, sagt er, werdet still, erweist Gott die Ehre, ihr Menschen, auf der ganzen Erde. Liebe Gemeinde, Orte der Stille, wo kann ich die finden? Muss ich dafür erst ins Kloster gehen? Es gibt ja Klöster, die bieten Einkehrtage an, wo man Schweigen verbringen kann, eine bestimmte Anzahl von Tagen. Muss man aussteigen aus seinem Leben, um Stille zu finden? Dann wäre das für uns alle unerreichbar. Wer kann ständig im Kloster leben? Wie kann zum Beispiel eine Mutter, die Kindergartenkinder im Haus hat, Stille finden? Kinder, die immer Aufmerksamkeit beanspruchen. Das ist doch nicht leicht, wenn man so im Getümmel sitzt und dann Stille finden möchte. Und ich möchte Ihnen von Susanna Wesley erzählen. Das war die Mutter von Charles und John Wesley. Und das waren in England zwei bedeutende Kirchenmänner. John, das war der Gründer der methodistischen Kirche. Und diese John und Charles, das waren zwei von 18 Kindern, die Susanna Wesley hatte. Das heißt, die Mutter hatte so immer so eine Kindergartengruppe um sich, jeden Tag 24 Stunden am Tag. Und wie kann so eine Frau mit so vielen Kindern Stille finden, Zeit, um Gott zu begegnen? Sie hat einen Weg gefunden und das ist sehr beeindruckend. Und da hat sie eine Gewohnheit eingeführt in ihrer Familie. Jeden Nachmittag setzte sie sich im Wohnzimmer in ihren Schaukelstuhl und zog sich ihre Schürze über den Kopf. Und die Kinder wussten, wenn Mutter mit der Schürze über dem Kopf im Schaukelstuhl sitzt, dann ist Sendepause, dann haben sie nichts zu melden bei ihr. Und so hatte sie Zeit gefunden, abzuschalten, Zeit für Gott, mitten im Getümmel. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, manchmal mitten im Getümmel. Wer trägt heute noch Schürze, habe ich mich gefragt. Auch daran können es schon scheitern. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie einen Platz suchen. Es muss nicht der Schaukelstuhl mit der Schürze über dem Kopf sein. Vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit, wo Sie Zeit finden für die Stille. Ich habe so einen Ort, wenn ich im Auto durch die Gegend fahre, hier Extertal rauf und runter, kreuz und quer. Zum Beispiel, wenn ich zur Beerdigung fahre, mache ich extra das Radio aus, weil ich möchte nicht mit Tralala im Ohr auf dem Friedhof ankommen. Für mich passt das nicht zusammen. Und so habe ich im Grunde 10 Minuten, Viertelstunde Stille auf dem Weg dahin. Wenn ich so durch die Gegend fahre zum Vergnügen, habe ich auch Radio an, höre ich dann ja auch. Aber bei bestimmten Anlässen mache ich es aus, weil ich denke, das Tralala passt nicht zu dem, worauf ich zufahre. Oder bei schwierigen Besuchen, manchmal auch, Radio aus, damit die Gedanken für Gott empfänglich sind und nicht der letzte, neueste Hit einem so als Liedchen mit auf den Weg nimmt. Also suchen Sie einen Platz. Und wenn es das Auto ist, machen Sie morgens mal das Radio aus, wenn Sie zur Arbeit fahren. Könnte ja sein, dass Ihnen das ganz neue Perspektiven für Gott eröffnet, diese Erfahrung, Stille sein mit Gott. Oder Sie könnten auch ein Gottesdienst-Tagebuch führen, dass Sie sich so ein kleines Oktavheft in die Tasche stecken. Wenn Sie sonntags in der Kirche gesessen haben, schreiben Sie auf, Lied sowieso, eine Strophe hat mich angesprochen. Oder Sie schreiben auf, der Wochenspruch war heute passend für mich. Oder Sie sagen, in der Predigt hat er einen guten Satz gesagt, den merke ich mir. Und so können Sie auch was mitnehmen für sich in Ihren Alltag hinein, damit Sie es nicht vergessen. Dieses Aufschreiben habe ich von Habakuk. Der hat hier alles auf Tafeln geschrieben, was ihm wichtig war. Könnten wir ihm nachmachen. Gottesdiensttage oder ein Gebetstagebuch, wo man Gott aufschreibt, was man von ihm erbeten hat. Gott, ich habe dich heute am 28.02. gebeten um dies und jenes. Und wenn man dann 4 Wochen weiter ist und guckt, es ist ja genau das gekommen, könnte man daran feststellen. Also, dass wir es nicht vergessen. Zeit für Stille, für die Begegnung mit Gott und dann auch aufmerksam sind, wo diese Begegnung mit Gott stattgefunden hat. Und aus diesen Begegnungen und Erfahrungen, da bekommt der Glaube Kraft, darum wächst er. Nichts ist für den Glauben schädlicher als die Zerstreuung. Da, wo Zerstreuung ist, gibt es keine Erweckung, da kann der Glaube nicht wachsen, da bleibt alles auf der Stelle. Und darum ist die Begegnung mit Gott in der Stille so wichtig, wenn wir persönlich im Glauben weiterkommen wollen, wenn wir als Gemeinde im Glauben weiterkommen wollen. Da, wo Geschrei ist, sei es laut oder sei es innerlich, da kann es keine Erweckung geben, bin ich mir ziemlich sicher. Jede geistliche Erneuerung beginnt im Gebet. An der Gebetskultur wird etwas deutlich vom geistlichen Leben, im eigenen und auch im Leben einer Gemeinde. Daran wird deutlich, wie nah oder wie fern uns Gott ist. Habakuk ist da ein Mann, der uns ein Modell gibt, wie wir Gott begegnen können. Und Habakuk endet dann mit dem Dank. O Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen. Herr, mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Also er bittet, lass es lebendig werden in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Amen.